Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Christoph Daum hat, das wusste ich nicht mehr, aber ich saß bei Inas Nacht, saß ich backstage, reden wir sie ja gleich nochmal drüber, mit, wie heißt sie, Angelika zusammen.
Ja.
Die ja früher Musical-Darstellerin war, die kann singen und tanzen und schauspielern und sehr lebenslustige Frau. Und sie sagte, und dann kamen wir natürlich auf das Thema, diese ominöse Pressekonferenz von Christoph Daum. Und dann sagte sie, plötzlich sagte er, ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Und dachte, ey, ich habe in meinem Kopf gekramt und habe gedacht, ach du Scheiße, das ist ja das Barschel-Zitat, wie kann er sowas sagen? Er hatte da, glaube ich, so ein bisschen die Kontrolle verloren.
Und, ja.
Ja, und Christoph hat dann auch hat erzählt, wie alles dazu kam. Und das ist doch auch, wie so oft, was eine Kleinigkeit, durch die man sich in die Scheiße geritten hat.
Ja,
Warte, wir starten. Manchmal, wir fangen ja gerade erst an. Vielleicht als Schmankel vorneweg. Das gibt's ja, ne? Es gibt ja so Filme, wo vorne erstmal 10 Minuten Handlung kommt und dann erst.
Ja, die Kleinigkeiten, mit der man sich in Schwierigkeit bringt, kann manchmal auch irgendwo was zwischen 15 und 20 Zentimetern sein. Das ist
genau, so ähnlich wie bei Helmut Schmidt. Ab einem gewissen Alter kannst du jeden Scheiß raushauen.
Ja, und dazu rauchen wie im Fabrikschornstein.
Ja, man darf auch gern mal bei Franz Beckenbauer nachschlagen.
Ja, oh Gott. Und da sind wir schon wieder mittendrin im Geschehen. Wunderbar. Ich möchte es nach diesem launigen Einschub, das mit Christoph Daum müssen wir nachher nochmal kurz vertiefen.
Ich mache mir mal schnell eine Notiz.
Was du da angeteased hast. In der Zwischenzeit, in der du dir eine Notiz machst, sage ich grüße, meine Damen und Herren, den staatlich geprüften Abschmecker der modernsten Kuhbesamungsanlage Schleswig-Holsteins. diese Anlage heißt Schwarzbunte Swinger und steht in Ratzeburg. Ich grüße den einzigen Viermaster der deutschen Seefahrer, den Kapitän und Besitzer des legendären Erotikschulschiffs Gorch Fuck. Ich grüße
dich. Oh Gott, oh Gott. Ich grüße alle Kadetten.
Ich grüße den Mann, der schon auf Jahrtausenden auf Steintafeln als die hängenden Gärten von Babylon beschrieben wurde. Den Leuchtturm des guten Geschmacks. Die poetischste Verführung auf Gottes schöner Welt. Mein edlen Freund Atze Schröder. Ich grüße dich, mein Lieber.
Ja, dadurch fühle ich mich sehr, sehr begrüßt. Danke, du Skrotum des Todes. Herrlich.
Skrotum des Todes. Oh Gott, hier geht's schon wieder ab.
Ja, in bester Laune findest du mich hier in Hamburg wieder vor. Und ich genieße noch, das ist ja Nachgenuss. Und man sagt ja, das Essen ist die Erotik des Alters, wo ich natürlich stark widersprechen möchte und behaupten möchte Folgendes: Die Erotik ist die Erotik des Alters.
Ja.
Und da wirst du sicherlich nicht widersprechen, so wie ich dich kenne.
Auf keinen Fall.
Das war doch ein schöner Auftritt in Bremen, oder?
Ja, ich bin auch noch so beseelt, weil wie schön sind wir auseinandergegangen, mein Gott, Leute, für alle Cousinen, die nicht wissen, wovon wir sprechen, wir haben, die zärtlichen Cousinen haben live gespielt in Bremen auf der Seebühne und das ist eine ganz tolle Location, muss man wirklich mal sagen. Es war jetzt leider nur so, dass das Wetter nicht so richtig mitgespielt hat und es hat wirklich vorher ordentlich gegossen, so dass ich selbst meine zauberhafte Gattin angeguckt habe und gesagt habe, Schatzi, wenn wir eine Karte hätten, wir wären nicht hier, ne? Und sie meinte, nee, wahrscheinlich nicht. Und daraufhin habe ich die da waren, die 500, noch mehr in mein Herz geschlossen.
Ja.
Und
das war eine tolle Cousinengemeinde da, ne? Wirklich ein sehr sympathischer Haufen.
Ey, wirklich Hut ab. Vorher, das war glaube ich in der dritten oder vierten Reihe, da saßen ja welche, wenn der Wind dann unter das Bühnendach griff, dann haben die ja 3, 4, 5 Mal richtig so einen Eimer Wasser ins Genick und auf den Schoß gekriegt. Die saßen da mit ihren Regenkeps und ich habe die innerlich so gefeiert und Das hat mich auch so angespornt.
Ja.
Und ich glaube, dich auch. Und deswegen haben wir eigentlich wirklich einen tollen Abend dahin gelegt. Und das Publikum war völlig glücklich.
Ja, und vor allen Dingen, der Abend war ja mehr oder weniger frei Schnauze.
Ja.
Und hat uns gut getan, fand ich. Weniger Showcharakter, ja. Mehr so aus dem prallen Leben. Dinge aufgegriffen, die uns durch den Kopf gingen. Worauf das Publikum auch dann reagiert hat. Nee, toll. Fand ich auch richtig gut. Ich hatte vorher ein bisschen Lampenfieber, muss ich zugeben.
Ja, ich auch.
Weil ich ja auch seit 16 Monaten nicht mehr auf der Bühne war. Ja, aber ich war auch ganz beseelt, als ich wieder im Bettchen lag. Herrlich, super.
Ja, ich habe das auch wirklich, ich habe das auch gedacht, es war ja auch so eine wirklich, so eine Mischung. Wir haben sicherlich so die eine oder andere, den einen oder anderen Klassiker kurz angetextet, aber es gab ja auch echt viel Neues.
Ja.
Viel neue Geschichten, ganz frische Geschichten. Und als ich dann hier den Peter Maffay gesungen habe, den über sieben Bürgen musst du gehen, da fand ich das ja besonders geil, dass der Gitarrist von Karat, der das Stück mitgeschrieben hat, ja auch im Publikum saß.
Ja, das hat mich ja völlig überrascht.
Ja, der hat das dann gefilmt und hat das an seine Bandkollegen von Karat geschildert und hat mich später nochmal angerufen und hat gesagt, er hätte sich beölt den ganzen Abend einfach nur. Und der wusste überhaupt gar nicht, was auf ihn zukam. Und da gab es ja, da waren so viele Überraschungen drin, ne? Man einfach dachte irgendwie, herrlich. Also nochmal, Dank an alle Cousinen, danke an den Veranstalter. Danke an dich. Das war wirklich ein toller, toller Abend, trotz des nicht gerade besten Wetters.
Ja, vor allen Dingen, ich bin rechtzeitig fit geworden. Ich war ja 2 Tage vorher bei Inas Nacht.
Ja.
Sabbeln, saufen, singen. Und ich habe eigentlich 10 Jahre, über 10 Jahre habe ich abgesagt. Die Sendung gibt es seit 2007, also knapp 14 Jahre. 165 Sendungen haben die, glaube ich, bisher gemacht oder 170. Und ich habe jedes Mal habe ich abgesagt, wenn die mich angefragt haben. Dann die letzten Jahre hatte Ina immer selber gefragt, weil wir sind auch alte Weggefährten.
Ja.
Und jetzt bin ich auch wirklich mal hin und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich immer abgesagt habe. Also es ist wirklich so, man nimmt 3,5 Stunden auf. Vor mir war Christoph Daum dran.
Nein.
1,75 Stunde, ich 1,75 Stunde. Die Süße hatte sich schon ein oder andere Hefeteilchen reingeschwenkt. Und daraus wird, ich konnte es nicht glauben, ich habe es dann auf der Rückfahrt, habe ich es nochmal kontrolliert. Tatsächlich werden nur 60 Minuten daraus zusammengeschnitten.
Heidewitzka.
So, das kennst du ja von Kölner Treff, dass so ein bisschen mehr aufgenommen wird oder von der NDR-Talkshow. Oder weil Lanz das mal 10 Minuten länger macht. Aber 2,5 Stunden zu viel aufnehmen, also 3,5 Stunden, das ist doch Tierquälerei, oder? Das macht man noch nicht.
Ja, hast du denn dann auch angefangen zu spritten?
Nee, ich habe gedacht, ich war es auch nicht mehr gewohnt. Ich bin das ja alles nicht mehr gewohnt, weil mittlerweile sitze ich auch ganz gern zu Hause. Aber klar, freue ich mich, wenn es wieder losgeht. Aber wenn du da erstmal so mit Maske und allem bist du ja 6 Stunden da.
Bah, Wahnsinn.
Und ich habe gedacht, bevor ich jetzt hier müde werde und irgendwie einen raushaue, was mir nachher leid tut und die genau das reinschneiden, das weißt du dann ja auch nie. Ja. Naja, auf jeden Fall war ich mit Christoph Daum da und er hat mir seine Biografie mit Widmung überreicht. Und seine Biografie heißt Immer am Limit. Und auf die Frage, warum heißt das Ding nicht Schnee von gestern, hat er gesagt, scheiße, stimmt. Was ein geiler Titel. Ich hätte mal angerufen, du.
Ja.
Tonto.
Ne? Du hättest ihm den Titel geben können, ich hätte ihm das Buch doch schreiben können.
Ja, natürlich.
Wie war er denn drauf?
Super.
Ich versuche mich jetzt gerade schnell zu erinnern, was habe ich für Eindrücke? Ich habe damals nur bei der Pressekonferenz, bei dieser legendären schon gedacht, Junge, das kann nicht gut gehen, egal was du getan hast, das kann nicht gut gehen, das sieht nicht gut aus.
Ja, pass auf.
Hat er das alles gut verdaut? Wie sieht er das heute? Hat er darüber gesprochen?
Total, er ist echt tief entspannt, arbeitet ja auch schon seit längerem nicht mehr als Trainer, ist jetzt 68, hat so mit allem seinen Frieden gemacht und sagt, mir geht's gut, ich brauche keinen Trainerjob mehr, ich brauche gar nichts mehr, mir geht's gut, ich liebe meine Frau, ich liebe die Kinder. Alles ist bestens. Und das glaube ich ihm auch. Der macht einen sehr entspannten Eindruck. Der hat ja immer so ein bisschen irren Blick, weil die Augen so ein bisschen nahe stehen. Ne?
Ja.
Und er war sehr lustig. Die Leute haben sich schlapp gelacht. Er hat dann aus dem Nähkästchen geplaudert. Seine Arbeit in der Türkei, wie er in der Ukraine mal für so einen Oligarchen, für Donetsk, auch Champions League-Teilnehmer, im Trainer werden sollte und da er schon vom Auto abgeholt wurde, wo die Kalaschnikows im Kofferraum lagen und so und er eigentlich nur irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen wollte. Naja, dann haben wir uns eben auch Backstage über die Nummer unterhalten mit dem Koks und wie das alles zustande kam und er hat dann natürlich nicht abgestritten, aber er sagte, du bist nachher, sieht nachher so schlimm aus, dass egal was du sagst, dass dir keiner mehr glaubt. Sagt dann,
ja, klar.
Ich habe dann auch nichts mehr gemacht. Und er sagte, diese Pressekonferenz war einfach ein Riesenfehler. Aber es ist folgendermaßen abgelaufen. Und das muss ich mal eben wiedergeben jetzt mit meiner
eigenen Worten. Ja, mach das mal. Finde ich super interessant. Ja.
Also, es war so, dass hier und da schon mal Gerüchte aufkamen, speziell durch Uli Hoeneß dann auch angesprochen, der Daumen kokst doch, so hinter verschlossenen Türen beim DFB. So, und dann ging es ja darum, dass er Bundestrainer werden sollte. Und dann, im Vorfeld wurde schon mal darüber gesprochen, aber es wurde gar nicht so hochgehangen. Und dann hat er aber zu Kalli Kallmund, der ja damals Geschäftsführer von Bayer Leverkusen war, gesagt, pass auf, Kalli, mir ist das alles zu heiß, ich mache nicht den Bundestrainer. Ich fühle mich so wohl hier bei Bayer Leverkusen, wir stehen so gut da, ich bleib hier Trainer. Und da hat Kalli gesagt, ja gut, Christoph, das können wir gerne so machen, das freut mich persönlich, ne, wenn wir dann wieder da sind, ja, von der Pressekonferenz, dann unterschreiben wir einen neuen Vertrag, verlängern wir schön deinen Vertrag. Ja, und dann hat Christoph gesagt, nee, ich fahre da gar nicht mit hin. Ich meine, was soll ich da? Ich will kein Bundestrainer werden. Die haben sich, glaube ich, in Mainz oder so getroffen. Ja. Und zwar bei dem Versicherungsmakler, der dem DFB die ganzen Versicherungen verkauft hat, schon seit Jahrzehnten. Da habe ich spontan gedacht, der fährt bestimmt ein dickes Auto, ne? Und ein großes Haus. Ja, und richtig genug, der hat sein Haus zur Verfügung gestellt, weil das Wohnzimmer auch groß genug war für alle. Kalle Rummenigge war dabei, Meier Vorfelder war dabei, der damalige DFB-Präsident, ne? Uli Hoeneß und auch die ganzen anderen Manager von den anderen Vereinen. So, also dann hat Kalli gesagt, nee, der Junge, da musst du mit hin, jetzt kommen die da alle zusammen, nee, das kannst du vergessen, da musst du schon selber mit hin, nee, das gibt es doch gar nicht. Und dann, hat er gesagt, gut, da komme ich mit. Und dann haben die sich unterhalten und dann hat er gesagt, ja, Leute, eigentlich will ich gar nicht Bundestrainer werden. Oder hat Uli Hoeneß schon so gesagt, ja, das ist wieder typisch, nee, warum bin ich jetzt überhaupt hier hingekommen, bitte. Und dann sagt der Meier Vorfelder, der natürlich gewiefter Politiker auch war, wie du weißt, und abgezockter Hund, hat ihn dann so rhetorisch so in die Falle gelockt, dass er dann gar nicht mehr aus der Nummer rausdrehen konnte. Dann hat ihm gesagt, pass auf, dann bleibst du noch ein Jahr bei Bayer Leverkusen und dann übernimmst du.
Ja.
Ne? Und dann hat er sich nicht eindeutig geäußert. So, und im Nachgang hat dann Uli Hoeneß gesagt,
da müssen wir überhaupt, ne, man weiß ja auch gar nicht, ob der nicht kokst und so.
Und dann hat er heimlich eine Haarprobe machen lassen, um zu sehen, ob das bisschen, was er kokst, ob das nachzuweisen ist. Und die war negativ, diese Probe. So, und dann hat er Mut geschöpft und hat gedacht, ja, da kommen, da hängen wir es gleich an die große Glocke. Ich lasse eine Haarprobe machen. Und er hat jetzt Backstage gesagt, pass auf, die Haarprobe, manipuliert. Okay. Ich weiß es, ich hätte es noch offen, ich hätte dann das an die große Glocke, aber er sagte, der Pressezug war schon dermaßen abgefahren, egal was ich gesagt hätte, ich hätte das nicht wieder hingekriegt. Und dann habe ich beschlossen, abzuhauen. Dann ist er ja erstmal nach Miami gegangen, glaube ich, ne?
Ich weiß das gar nicht mehr. Ist er nicht dann schon sofort in die Türkei gegangen? Ich weiß.
Nee, war der ein paar Monate richtig in der Versenkung verschwunden und da war er in Florida irgendwo.
Also ich fasse das mal irgendwie zusammen. Also das heißt, er hat kein Problem. Er hat gesagt, okay, hier heute hat er gesagt, ich habe gekokst, klar, alles in Ordnung.
Hier und da mal am Tisch gerochen sozusagen.
Ja, ne? Genau. Dann hat er da für sich eine Haarprobe gemacht und die war negativ. Das heißt, er war also jetzt schon ungefähr vielleicht über ein halbes Jahr schon nicht mehr in Sachen Peru unterwegs.
Ja.
Und er ist der festen Überzeugung, dass die die Haarprobe, über die er gestolpert ist, dass die manipuliert gewesen ist.
Richtig, richtig. Aha. Er hat mir ja jetzt die Biografie in die Hand gedrückt, wo es detailliert drin steht.
Ja.
Das sind 60 Seiten, das Koks-Kapitel. Ich werde das jetzt mal aufbereiten bis nächste Woche und dann werde ich das hier nochmal vortragen. 60 Seiten wäre natürlich viel zu lang, aber dann können wir es nochmal so aus dem Buch ablesen.
Ja, das ist ja auch schon interessant, weil wenn natürlich erstmal irgendeiner schon mal die Pressemeldung verliest, die Probe ist positiv, ne?
Ja.
Da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass du da wirklich kaum noch gegen ankommst, ne? Ohne dass du, ich meine, das Problem hatte ja Dieter Baumann damals auch, der Läufer, ne, der gesagt hat, was hat er denn behauptet, man hätte sie ihm in die Zahnbürste,
in die Zahnpasta.
Ja, ne, da ist schon fast, ich wollte immer so eine Derrick-Folge schreiben, die Kobra in der Zahnpastatube.
Ja, aber auch da, ne, je nachdem, welchen Standpunkt du liest, lese ich Interview mit Dieter Baumann, denke ich, ja, stimmt, den haben sie über den Tisch gezogen. Lese ich andere Berichte, denke ich, komm, hör auf.
Ja, das ist wirklich eine heikle Geschichte. Aber gut, sehr interessant, ein sehr, sehr interessantes, mit so, sag mal.
Auf jeden Fall saß mir ein sehr aufgeräumter, super netter Kerl gegenüber.
Das finde ich ja schon mal
und
gut.
Und so ganz herzlich, er hat sich richtig gefreut. Als ich ankam, da sprang er mir direkt entgegen. Mensch, Atze, ist das schön, dass wir uns hier treffen. Und wir hatten uns vorher noch nie getroffen. War mal interessant, ja.
Ach, es ist ja auch, weißt du was, jeder verdient eine zweite Chance, jeder hat ein Anrecht darauf. Ich glaub wirklich, dass der Typ bezahlt hat für den Scheiß.
Der hat bar bezahlt. Ne? Ja.
Und es freut mich dann wirklich, wenn man hinterher hört, dass solche Leute dann irgendwie, heute entspannt darüber reden können, auch vielleicht nichts mehr beschönigen und sagen, hör mal, war scheiße, ist gewesen.
Ja.
Aber dass die dann ihren Seelenfrieden finden und ordentlich leben können, finde ich auch gut.
Ja,
gefällt mir.
Auch in der Sendung war es so, dass Ina sagte, darf ich dich darauf ansprechen? Und er sagte, ja, kein Problem, wir können über alles reden. Und das ist ja immer schon mal so ein gutes Zeichen dafür, dass jemand an der Stelle über den Punkt hinweg ist.
Ja. Ja, das ist ja auch gut so. Das hat man ja oft bei Rockstars auch, Keith Richards macht ja nun auch keinen Hehl daraus, was er alles für einen Scheiß gemacht hat. Ich finde es immer nur peinlich, wenn Leute sich sakrosankt machen wollen. Das ist ja. Oder es sind immer nur die anderen. Die anderen, die ein Böses wollen und ich konnte ja gar nichts dafür. Ja, schön, hört sich gut an. Sag mal, die Ina, ich kenne die, ich habe einmal mit der eine Show zusammen gemacht. Ich glaube, das war so 98 oder 99 in Karst. Ja. Ist das immer noch so eine richtig knorke, lustige, fidele, aufgeschlossene Top-Olle, wie wir im Ruhrgebiet sagen würden.
Ja, nordisches Mädchen, ne? Mittlerweile Hamburger Dirn, kommt ja aus Schleswig-Holstein.
Ja.
Hat früher in der Inselapotheke auf Sylt gearbeitet. du weißt ja, was das immer für eine Granate war, ne? Hammer.
Ja.
Weil die ganze Szene Granate hatte ja die Zunge raushängen, ne?
Granate ist.
Ja, deswegen sage ich ja immer schon wahr auch, ne?
Ja.
Und sie ist immer noch super handfest. Da schon musst du toll. Genau überlegen, was du sagst. Da kommt immer ein Brett zurück.
Ja. Oder wie weißt du noch, wie wir immer im Savoy gesessen haben und da saß auch wirklich eine klasse Frau an der Theke und ein Typ redete sich um Kopf und Kragen. Und ich weiß noch, das werde ich nie vergessen. Ich nahm einen Schluck von meinem Champagner und du stießt mich an und sagte, hast du die beiden da beobachtet? Richtig problematisch wird es für ihn, nur wenn sie ja sagt. Und ich glaube, so eine ist Ina auch. Ne?
Ja, das ist Hammerbraut.
Probleme kriegt er nur, wenn sie ja sagt.
Ja, und nach der Sendung beide noch auf Krawall, ne? Beide das nächste Bier in der Hand und Fluppe an. Und so, liebe Cousinengemeinde, ich kann mich jetzt nur in aller Form entschuldigen für diese Schwäche, die dann meinerseits kam. Ich führe das auf die Pandemie zurück. vielleicht Impfnebenwirkung, ich weiß es nicht. Ich bin nach Hause gefahren.
Ja, du hattest ja auch noch, du hast ja an die Show schon gedacht, bitte.
Stimmt, ganz
denn,
genau.
Denn nach der Show ist, wie wir alle wissen, vor der Show.
Wenn ich so wenig zu tun hätte wie die, dann wäre ich auch noch stehen geblieben. Oder? Glaub mal bloß, aber wirklich. Außerdem habe ich mich schon auf die nächste Woche gefreut, wenn wir zusammen sind und dann uns wieder an Hotelbars vergnügen.
Ja, da müssen wir ja auch Kraft sammeln. Apropos Kraft sammeln, ich möchte das auch hier gleich am Anfang mal kurz erledigen.
Erledigen.
Zur letzten Folge gab es Reklamationen in Bezug auf Bruce Springsteen.
Ja.
Oder wie mein leider verstorbener lieber Freund Sir Peter Rüchel vom Rockpalast sagen würde. Ja, liebe Freunde, Bruce Springsteen, der leider nicht im Rockpalast war.
War er nie?
Nee, also Peter hat an ihm rumgegraben ohne Ende und ich glaube, er hat es in jeder Folge, also in jedem Rockpalast gesagt, leider konnten wir Bruce Springsteen nicht da haben, aber wir haben Prince live aus Syracuse, New York auf eine Leinwand in der Grugerhalle, auf eine Leinwand, die größer ist als alle Leinwände, die wir als Leinwände in der Kruger. Peter, der hat ja auch so umständlich immer wie so ein evangelischer Jugendpfarrer gesprochen.
Ja.
Aber das Lustigste ist, jedes Mal, wenn wir zusammen saßen, hat er mich genau darum gebeten. Ey, kannst du mich noch mal parodieren? Habe ich wirklich.
Ihr wart ja gut befreundet, ne?
Ja, und er konnte sich selber über sich kaputt lachen. Und das fand ich immer so toll. Über diese Leinwand, auf eine Leinwand, die größer war und so weiter. Naja, auf jeden Fall. Schreibt uns nicht nur ich lese das jetzt hier von Cousine Oliver vor,
ja.
Aber viele andere haben es auch angemerkt in der Facebook-Gruppe. Eine Anmerkung zur letzten Folge, ihr habt beim Thema Corona-Maßnahmen-Verweigerer Eric Clapton und Bruce Springsteen in einen Topf geworfen. Das ist nicht korrekt, Eric gehört in den Topf, aber nicht Springsteen. Springsteen nimmt es eher zu genau mit den Vorschriften.
Ah, okay.
Und ich glaube, es ist, ob es wirklich Springsteen ist oder der Veranstalter oder der Staat New York, das wird jetzt auch dann alles so ein bisschen vermengt. Aber auf jeden Fall nimmt man es dort eher zu genau mit den Vorschriften und hat Zuschauer, die nur mit AstraZeneca geimpft worden sind, den Zutritt zum Konzert untersagt. Da ihm bzw. dem Veranstalter oder dem Staat oder der Gesundheitsbehörde angeblich die Impfwirkung von AstraZeneca nicht ausreichend erschien. Aber auch das ist jetzt mittlerweile geklärt worden.
Ja.
Es dürfen auch, ich glaube, es war eine Gesundheitsbehörde, wo man sich vertan hat. Und mittlerweile darf man auch mit AstraZeneca durchgeimpft, glaube ich, zu den Broadway-Konzerten von Bruce Springsteen gehen. Wir wollten Bruce da nicht in diesen Topf werfen. Das war, glaube ich, eher mit einem Ohr mitgehört und dann im Eifer des Gefechts.
Ja, da ging es auch ganz rudimentär darum, dass sich alle äußern zu jedem Thema. Und ja. Bruce hat es wahrscheinlich gut gemeint. War er denn vor seiner Karriere Virologe oder zumindest Gynäkologe?
Na, ich glaube wirklich, das ist hier im Fall wirklich der Veranstalter oder die Gesundheitsbehörde der Stadt oder des Staates New York war. Und aber du weißt ja, wie das ist.
Ja.
Wenn ich ein Konzert mache und der Sound ist scheiße, dann heißt es hinterher, ja, wir waren bei Till, der Sound war scheiße.
Ja.
Dann heißt es nie, dass die technische Anlage vielleicht nicht gut war, wofür du auch gar nichts kannst,
ja,
in einigen Fällen, sondern das bleibt ja einfach an dir kleben. Ne? Und ich glaube, in diesem Fall ist es so mit Springsteen wahrscheinlich ähnlich gewesen.
Ja.
Auf jeden Fall, Leute, danke, dass ihr uns
immer mitdenken, super.
Wir haben das gelesen und wir finden das dann auch okay, dass ihr uns darauf hinweist.
Absolut. Gerade in meinem Fall, ich schnappe ja solche Sachen auf und rühre die dann mitunter. Ein großer Freund des Boulevard. Und das Schöne an Gerüchten ist ja, dass sie immer stimmen. So.
Apropos Gerücht und gute Cousinen. Wir sagen an dieser Stelle auch mal wirklich ganz herzlichen Dank nochmal an alle Cousinen und sogar an alle Nicht-Cousinen, die uns bei der Aktion mit unserem Ford Capri unterstützt haben.
Boah, ey, was eine Nummer, oder?
Ey, unfassbar. Ich hatte wirklich, als ich es gehört habe, das ist kein Scheiß, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Wirklich. Ich habe gedacht, boah, das gibt's doch gar nicht. Hammer. Was war passiert?
Ja, wir haben in Zusammenarbeit mit Straßenklassiker und Radio NRW haben wir uns überlegt, Flutopfer nur spenden, kann sehr schön sein, aber was können wir noch als Anreiz bieten? Dann hat der liebe, der nicht genannt werden möchte, den Ford Capri zur Verfügung gestellt und
ja.
Ja, und dann haben alle munter mitgemacht, weil es gab ja die Chance, durch Spenden an dieser Verlosung teilzunehmen. Und jemand aus Arnsberg, ich habe den Namen leider vergessen, du weißt ihn noch?
Janusz.
Hat ihn gewonnen, war schwerst aus dem Häuschen. Wir haben mit ihm gesprochen über Radio NRW. Ja, und eine der schönsten Aktionen, die ich jemals miterlebt habe, muss ich schon sagen.
Ja, wirklich, dass wir da diesen Pool bilden konnten, die diese Aktion nach vorne getreten haben. Wir haben natürlich gesagt, okay, wir sind das Aushängeschild, wir treten das Ding nach vorne, dass ihr alle mitgezogen habt. Super. Und Leute, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, es wurden für dieses Auto gespendet 136.000 Euro.
Das ist der Wahnsinn. Ich habe es ja hier und da schon mal gesagt, ich habe mit 15.000 gerechnet.
Ja.
Was hattest du mal so, sag mal, Hand aufs Herz?
Ich kam mir wirklich schon verwegen vor, weil ich dachte, ja, vielleicht auch 23. Aber da kam ich mir schon ziemlich kess vor. Und dass es dann 136.000 geworden sind an Spenden. Ich glaube, die ganze Aktion liegt, Lichtblick-Aktion liegt jetzt irgendwo bei 7 Millionen oder sowas. Ja. Vielen Dank, Leute. Es gibt dafür keine anderen Worte als vielen, vielen Dank. Wir haben nachher noch eine Zuschrift aus dem Hochwassergebiet. Die lesen wir aber später vor. Oh, meine Güte. Was ist noch alles passiert diese Woche?
Es ist der Wahnsinn.
Ich kann es dir sagen.
Ja.
Inga Rumpf ist 75 geworden.
Ja.
Da werden jetzt einige sagen, wer ist das denn? Aber die anderen wissen, dass es Deutschlands beste Rock- und Blues- und Soul-Sängerin ist.
Und selbst
Tina Turner Stücke von ihr gecovert hat, die sie geschrieben hat. Und Inga Rumpf früher bei den City Preachers mit Udo Lindenberg, glaube ich, in der Folkband, dann Frumpy gegründet, dann Atlantis in den 70er Jahren.
Ja.
Beste Kritiken auch in selbst in der New York Times wurde sie erwähnt. Eine tolle Frau, eine tolle Sängerin. Wir verneigen uns in Ehrfurcht. Ich durfte schon mehrfach mit ihr auf der Bühne stehen und zusammen singen. Und das war immer sehr schwer, weil einen dann die Ehrfurcht so ein bisschen packt und selbst so ein Großmaul wie ich dann.
Aber eigentlich auch immer zu Recht, ne? Weil wenn sie dann aufdrehte, hat man jedes Mal gedacht, oh ja.
Ja, ich musste wirklich zu allen Taschenspielertricks greifen, wie Jagger-Parodien oder irgendwelche Moves und so, um wirklich, wo ich wirklich dachte, huiuiui, ey, jetzt nicht den Anschluss verlieren. Und bin mir sicher, dass sie. Ach, das war so schön. Sie war einmal auf einem Benefiz-Konzert, das ich veranstaltet habe und wo ich auch mit meiner Band gespielt habe. Und dann hat sie mit uns gesungen. Und sie war so im Vorfeld, sie ist sie dann sehr hanseatisch, ne? Sehr
ja, nordisch. Das ist ein richtiger Hamburger Dänen. Die kommt aus St. Georg. Lange Reihe 3.
Und das heißt erstmal nicht unbedingt, dass du mit der irgendeiner rheinischen oder nordrhein-westfälischen Jovialität, sondern ich kriegte eine Anweisung, ich möchte am Bahnhof abgeholt werden, ich möchte dann zum Hotel, dann probe ich und 10 Minuten später bin ich wieder im Hotel.
Ja.
Ne? Ja. Oh, dachte ich mir, oh, ne? Ja. So, da bin ich schon mit vollgeschissener Buchse, habe ich sie am Bahnhof abgeholt und dann sagte sie schade, ja, hallo, ist. Ne? Mhm. Nee, ich möchte jetzt doch nicht ins Hotel, wir fahren gleich zum Proberaum, dann sind wir schnell fertig.
Ja.
Okay. So, Proberaum in so einer alten Industriegelände, so, wir kommen rein, die Jungs alle auf 7:30. So, alles klar, Madame. Ey, ganz straighte Ansagen, ganz Profi, ne? So, Bad Case of Loving You, nicht mehr erzählt, dass er mit Robert Palmer gearbeitet hat, im Studio gestanden hat oder so. Nein, Bad Case of Loving You, Tonart sowieso, a one, a two, a one, two, three und ab der Luzi so. Dann wurde sie, irgendwann brach sie ab und sagte, okay, die Stelle nochmal, so. Dann, als das Stück fertig war, so, jetzt das nächste Stück, a one, a two, a one, two, three, so, das Stück auch durch und ich dachte schon, ach du Scheiße, die sagt überhaupt nichts, ne? Puh. So, aber als das Stück zu Ende war, sagte sie, habt ihr ein Bier? Und ich so, So, dann nahm sie sich erstmal ein Bier, machte so eine Kippe an und sagte, sag mal, könnt ihr auch das spielen? Ja, okay, one, two, three, so, zwei Stücke mehr, sagte sie, sag mal, habt ihr noch ein Bier? Und dann hat sie geschlagene, also hat sie doch fast über eine Stunde mit uns gejammt und gespielt und hat sich schön zwei Bierchen gezuschelt, hat ein bisschen geraucht und so, ne? Und meinte dann irgendwann, das war das Höchste der Anerkennung und ich war todglücklich, sag mal, wieso könnt ihr diesen alten Scheiß so gut spielen?
Ah.
Ne, diesen 60er, 70er, diesen Beat, so weißt du, dieses, und das konnten wir ja mit den Alto Bellis wirklich gut, ne?
Ja, ja.
Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich sag, weil ich diese Musik sowas von inhaliert habe, ja, wahrscheinlich deswegen. Und weil ich diese Musik liebe. Ja, und da war sie zufrieden und sagte, so, gut, jetzt möchte ich ins Hotel. Aber mein Gott, ey, hatte ich, da sind mir auch wirklich 3 Zentner Schweiß durch den Klempner Pfirsich gerauscht.
Herrlich.
Durch die Maurer Gletscherspalte. Weil die wirklich so nordisch, so ganz hanseordisch, ne? So, one, two, three, four, nächstes Stück und sich gar nicht ins Pokerface schauen.
Nein, ließ. Nein. Und die hat ja genau diese zwei, nee, Gesichter nicht, aber die hat, klar, einmal ihr Profi, Musikprofi, das Gesicht kommt mir so schwer, diese zwei Herzen schlagen da. Einmal der Musikprofi und sie ist ja auf der anderen, da ist sie knallhart, sie weiß genau, was sie will, sie ist eine tolle Musikerin und damit meine ich nicht nur Sängerin, sondern eben auch Musikerin.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist sie dann, wenn sie privat ist, ja so zauberhaft und herzlich, also eine der herzlichsten Menschen überhaupt, sensationell, ja, finde ich auch.
Ja, muss man wirklich sagen, ist ja egal, ob die sich ans Klavier setzt, ob die Gitarre rausholt oder die kann ja auch Akkordeon spielen.
Ja, Klavier.
Es ist einfach, meine Herren, Gesangsfeilen. Ja,
ihr erstes Instrument war Gitarre, obwohl Mutter hätte gern Geige gesehen. Mhm. Aber sie hat sich einfach durchgesetzt, da in der langen Reihe in St. Georg damals. Und Vater hat nie erzählt, dass sie Rocksängerin ist. Das war ihm immer zu peinlich. Er hat immer gesagt, die singt Schlager.
Ach.
Ihr Vater war übrigens auch Akkordeonist und Musiker, ja.
Wahnsinn.
Ja, das ist, ach Gott, ey, das, wenn wir beide jetzt in Schwärmen kommen von Inga Rumpf, dann bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Aber Leute, hört es euch nochmal an. Das nimmt euch so die Sohlen aus den Schuhen. Hammer.
Ja. Ja, also von da aus an dieser Stelle auch die zärtlichsten Grüße und noch eine gute Gesundheit.
Auch allen empfohlen, das Interview mit ihr bei Spiegel, im Spiegel. wurde sie darauf angesprochen, Me Too, Sexismus und so. Und da meinte sie, ja, ich hatte es ja nie ganz so schwer, war erstmal als nordisches Mädchen, da ist man ja Ansage gewohnt. Und meine Mutter hat mich da auch immer schon so eingenordet und dann wurde sie gefragt, was ist denn der beste Spruch so für Frauen, um sich zu wehren? Außer Pistole geschossen, ich bin immer mit einem saftigen Hau ab gut klargekommen.
Das kann man sich auch. Ja, und wirklich, wenn man, die gibt ja auch nie an. Weißt du, irgendwann, du weißt ja, ich bin dann so ein Fanboy, ne? Und dann habe ich natürlich Robert Palmer, du hast mit dem gesungen? Ja, natürlich war ich im Studio da und da. Ich sage, jetzt sag mir nur noch, dass du Keith Richards kennst. Ja, natürlich. Ich war mit Keith und Ronnie. Oder kannst du dir ja vorstellen, dass ich dann schon einmal schon intern wiederbelebt werden musste.
Genau, Herzklappenabriss.
Riechsalz für Herrn Hoheneder. Seine Idole wurden erwähnt.
Ja.
Und sicher mit Keith und Ronnie im Studio. Und jetzt, glaube ich, auf ihrer neuesten LP sind da auch die Bonustracks drauf. die damals bei dieser Session entstanden sind,
ja,
mit Keith Richards und Ronnie Wood im Studio mit Robert Palmer. Und ja, man kann wirklich nur...
Ja, wir quatschen uns hier schon echt auf EGFS. Ich weiß nur, egal, ob das Lindenberg war oder Kurt Kress, der ja auch mit ihr bei Atlantis zusammengespielt hat. Die reden, oder Jean-Jacques Kravetz, die reden ja alle nur in höchsten Tönen von ihr, ne?
Ja.
Es gibt keinen echt guten Musiker in Deutschland, den man so kennt, der nicht tiefsten Respekt hat.
Ja, absolut. Ich weiß sogar mal, jetzt kann ich auch noch mal erzählen, wir waren einmal, haben wir, ach, ich weiß nicht mehr, ich glaube, bei der Hanse Merkur so eine Session gespielt. Und da ich mich mit Joost Nickel, einem der besten Schlagzeuger Deutschland, ich glaube jetzt auch bei Jan Delay, früher bei Inga in der Band.
Ja.
Mit Joost Nickel habe ich mich an die Köppe gekriegt, wie die Kuhglocke am Anfang von Honky Tonk Woman geht.
Oh Gott.
Ja, weil er sagte, sie ging, nee, die geht so. Und ich sagte, nein, die geht andersrum. 1.000 Euro ist flogen hier. Was? Ich? Das 1.000 Euro? Nein. Und es stellte sich heraus, wir hatten beide recht. Stellte sich tatsächlich heraus, wir hatten beide recht. Er fängt so ungefähr an, wie Joost es sagt. Es geht dann aber weiter, so wie ich es sage.
Ich meine, diese Kuhglocke bei Honky Tonk Woman ist der Grund, warum ich nie mit dir zusammenspielen werde. Ich weiß, spätestens bei Honky Tonk Woman würden wir uns total in die Köpfe kriegen.
Ja, das ist also, ja, das ist und wer hat sie gespielt? Der Produzent, Jimmy Miller.
Und weiß gar nicht, was er damit angerichtet hat.
Nee, weil selbst Charlie ist mit dieser Kuhglocke nicht klargekommen.
Nie glücklich geworden.
Und ist einfach da reingestolpert. Deswegen fängt das Stück ja auch so mit diesem reingestolperten Drumbike an, weil Charlie auch nur die Kuhglocke gehört hat und gedacht hat, was will er von mir?
Ey, stell dir mal vor, Achtung, ich suche Streit. Stell dir mal vor, eine richtige Band hätte die Nummer gespielt. Ey, wie geil das gewesen wäre.
Nee. Doch. Nee, weil dann hätte es ja nicht so kaputt geklungen.
Ja. Ja, egal.
Ist es ja eben.
Ja,
ne?
Ja.
Dann die hätten es ja dann richtig gespielt. Und das dann klingt es ja eben wieder nicht so genauso.
Ich suche mir eine der 1.000 Versionen der Welt, suche ich mir raus und werde sie demnächst vorschlagen hier für unsere Liste.
Ich hab mir,
und es wird nicht die von den Stones sein.
Bah. Ja, ist alles in Ordnung. Ich weiß ja, dass du von den Jazz-Schlagzeugern kommst. Und ich sag dir aber, was Stuart Copeland gesagt hat. Stuart Copeland, den du ja als Schlagzeuger auch nicht schlecht findest.
Ja.
Ne? Der hat gesagt, erst als alter Mann weiß ich solche Leute wie Charlie Watts und Ringo Starr erst richtig zu schätzen.
Ja, bei Ringo Starr bin ich dabei. Bei Charlie Watts ging es wahrscheinlich um irgendwelche Grundstücke in Südengland. So, von der Musik weg, sonst quatschen wir uns hier wieder fest.
Nein, aber das war ja notwendig. Das war einfach
von der Glocke zur Kuh.
Ja, dass wir einfach mal eine Frau würdigen hier, die so ein bisschen unterm Radar fliegt.
Immer auf dem Weg zum Weltstar. Ja, und nach wie vor.
Ja.
In dem Fall darf man sagen, 75. Geburtstag von den zärtlichen Cousinen, tiefste Verneigung.
Unbedingt. Sag mal, wie sind wir denn eigentlich nochmal auf der Seebühne auf das Thema 7 Tage, 7 Köpfe gekommen? Ey, weißt du das?
Weißt du was? Das ist ein absolutes Mysterium. Wir kommen auf die Bühne und reden fast eine Viertelstunde erstmal über 7 Tage, 7 Köpfe, obwohl es nirgends stand, dass wir darüber reden wollten.
Ja, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, warum das überhaupt so passiert ist. Ich habe keine Ahnung.
Ich guckte so von der Seite und habe gedacht, ey, wenn Till jetzt Jochen Busse nachmacht, das wär's doch. Und dann habe ich das Thema einfach angesprochen.
Ja, ich hab ja immer ich weiß es auch gar nicht mehr, ich komme da gar nicht mehr drauf. Wahrscheinlich, weil ich vorher mit Mike Krüger telefoniert hatte.
Wahrscheinlich. Stimmt, du hattest auf der Bühne beim Soundcheck noch mit Mike telefoniert.
Und, ja,
und darüber und, muss ich, glaube ich, da drauf gekommen sein.
Ja, und dann hat mir Mike Dorudis Lieblingswitz erzählt,
ja.
Beziehungsweise Rudi hat am meisten gelacht, wenn der fand, Rudi hatte ja 7 Tage, 7 Köpfe so besetzt, hätte gesagt, wir brauchen eine vorlaute Frau, wir brauchen einen, der das Opfer spielt, Wir brauchen einen gemütlichen Dicken, das war ja hier Bernd Stelter.
Ja.
Wir brauchen hier einen, der alle Witze auswendig kann, Mike Krüger. Das war ja genau alles irgendwie relativ festgelegt, ne?
Ja, ja.
Und es war ja auch Teil der Absprache, das wäre ja heute, da müsste man mal sagen, es wäre ja schon alle, da wären alle Witze wahrscheinlich nur noch als nicht korrekt gebrandmarkt, als Bodyshaming, als was weiß ich nicht, alles für ein Shaming.
Ja.
Aber damals war das ja genau so angelegt, dass man sich immer über Kalle lustig gemacht hat,
ja.
Dass man sich über Rudi mit den Holländer witzen. Mike sagte dann ja, wie nennt man einen Stau auf Holländisch? Campingplatz. ja, in Holland wird das Wohngeld gleich mit der Kfz-Steuer einbehalten. Und ja, die ganzen Witze eben halt, Jesus konnte übers Wasser gehen, die Holländer, nee, Jesus hat aus Wasser Wein gemacht, die Holländer aus Wasser Tomaten. Das war ja alles, ja, ey, die ganzen alten Dinger, ne?
Ja, wer Fußball, Dinger kriegst du mich immer.
Ja. Und,
sonst wäre ich ja nie bei Inas Nacht gewesen. Ha.
Ja, Rudi hat sich dann über die Nase von Mike lustig gemacht.
Ja, und ja,
dann
ja. Hat man die Rollen waren verteilt, ne?
Ja, man hat sich gemeinsam über Bernds Spießigkeit und über seine paar Funde zu viel lustig gemacht und Kalle war eben halt der Kleine. Und Mike hat ja dann immer gesagt, ja, liebe Zuschauer, ich weiß gar nicht, ob die Sendung heute so gut wird, weil Kalle ist abergläubisch und auf dem Weg zum Studio ist er unter einer schwarzen Katze durchgelaufen. Und dann hat sich das Publikum natürlich schon weggeschlagen, aber wir beide sind ja einfach die großen Jochen-Busse-Fans gewesen.
Ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Das und Jochen, ich glaube, durchs Hinsetzen war das, Jochen sprach ja immer so ein bisschen, vielleicht wegen unseres Lampenfiebers, als ob er so ein bisschen Druck an der Warenausgabe hat.
Stimmt,
ne?
stimmt.
Ja,
immer auf der Suche nach der Toilette.
Ja, ja, Rudi, mein lieber Freund, ist der Mike Kalle Bernd. Unser erstes Thema heute, die Pressekonferenz unseres lieben Freundes Uwe Barschel. Mike, was hast du dazu?
Da hast du ja schon mal gedacht, oh Gott.
Ja, und dann ging aber Jochen auch direkt in die innere Immigration. Ne?
Natürlich, die Witze haben ihn ja alle gar nicht interessiert, nein, fand er ja alle nur schrecklich.
Die kannte er ja auch schon seit 1000 Jahren.
Natürlich.
Ach ja, was eine Zeit, so ne?
Ja.
Mann, das ist...
Kannst du heute wahrscheinlich... Es wäre mal interessant, ob man so eine Sendung heute noch in irgendeiner Form so ähnlich lancieren könnte.
Ich war ja bei vielen Versuchen dabei, sowas nochmal wieder auf die Beine zu stellen. Zu viert, dann Atzes Woche, wo du mit deiner Band auch dabei warst.
Oh.
Dann
stimmt.
Haben wir jetzt letztens noch wieder was gemacht, die Top News und. Was fehlt, ist so ein Typ wie Rudi Carrell, der gegenüber dem Sender sagt, so machen wir das jetzt.
Ja.
Und ja. So die Redakteure der Sender, die haben auch ihre Befindlichkeiten, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Und das verhindert dann so einen Durchmarsch. Und wenn du aber jemanden hast wie Rudi Carrell, eine Legende, der sagt, so wie sie es gemacht, Schnauze hier. Ne? Und das daran hapert es. Es müsste jemand sein, der wirklich so eine hohe Reputation hat, dass ihm keiner reinquatscht. Und ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob der Markt noch so ist. Wenn ich jetzt die neue Show von Joko, ich weiß gar nicht, irgendwie man klaut
Joko. Wer klaut mir die Show?
Oder wer stiehlt mir die Show? Ja, ey, wenn ich die Sendung sehe, da wirklich innerlich führe ich da Freudentänze auf. Nicht, weil ich da hin möchte oder weil ich der typische Seher von sowas bin. Aber ich sehe einfach an dieser Show, dass bei Florida TV, der Produktionsfirma von Joko und Klaas, da sind so viele engagierte junge Autoren und engagierte Producer und die alle was wollen und die alle was Neues wollen, die das Fernsehen von gestern auch so ein bisschen verachten. Und das siehst du dieser Show an. Da ist quasi an jeder Ecke trieft die Kreativität raus und der Aufbruch. Und klar, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber dieses Engagement, das merkst du dieser Show an. Und ich bin total begeistert. Das strotzt vor Kraft und überall spritzt der Bratensaft raus. Also ganz toll.
Echt? Ja, das muss ich mir, wenn du das so lobst.
Hammer.
Ich finde es immer so komisch, weil du wirst es nicht glauben, aber ich habe gestern Abend um 11:30 das erste Mal seit 3 Wochen wieder den Fernseher angemacht.
Habt ihr wieder Strom?
Ja. Entschuldigung. Ja, ich habe einen Schüttelscheck reingereicht. Ich habe wirklich den Fernseher mal wieder angemacht und da ist mir wirklich aufgefallen, sag mal, wie lange habe ich jetzt keinen Fernseher mehr geguckt? Ja, ich übernehme das schon ein bisschen. Meine Kinder gucken gar kein Fernsehen mehr. Es hat überhaupt gar keine mehr Bedeutung mehr. Ne? Und ich merke dann auch, dass ich tatsächlich, was weiß ich, dass ich eine Art Dokumentation, die mich interessiert hat, über die Kings, glaube ich, die habe ich einfach auf YouTube geguckt. Weil da stehen die ja auch.
Ja, ja.
Und ja, und dann machst du den Fernseher ja gar nicht an, sondern setzt den guten Kopfhörer auf, da ist der Sound dann auch gleich besser.
Ja.
Und ja, super, ne? Und das Erste, was ich morgens mache, ist, wenn ich das Laptop öffne, dann gucke ich mir die Tagesschau an. Aber ich mache kaum noch den Fernseher an. Guckst du noch Fernsehen?
Lineares Fernsehen nicht, aber Netflix, Amazon und Co. rauf und runter. Und wie du schon sagst, bei den neuen Smart-TVs kannst du einfach dann von deinem Handy rüberwischen auf den Fernseher. Hast du YouTube auf dem Fernseher. Ja, und dann genau wie du. Gucken wir da die Dokus an, teilweise ganze Filme. Letztes noch Mulholland Drive gesehen mit Naomi Watts. Also, mein Gott, ach, wie heißt die andere Schauspielerin denn noch? Wenn ich die sehe, muss ich mal an dich denken. Das ist aber auch so eine.
Mulholland Drive, ist das nicht von David Lynch?
Ja, klar, Mulholland Drive. Also über diese legendäre Straße in.
Was hat er denn? Ist er hier Laura Dern spielt doch auch oft bei ihm mit, oder?
Nee, in dem Fall war es Laura Herring. Und die hat dann da mehr oder weniger ihre Karriere begonnen, weil dadurch, dass sie mit David Lynch zusammengearbeitet hat, wurde ihr, glaube ich, unterstellt, eine gute Schauspielerin zu sein. Aber die hat so eine Wucht in dem Film und die ist so eine Granate in dem Film. Ich schaue es dir nochmal an, ich muss dann immer an dich denken, ja. sobald die auftaucht. Und ja, und auf dem Weg habe ich mich nochmal kurz mit Naomi Watts beschäftigt, die ich ja auch immer absolut hinreißend fand. Und der spielt ja alles von links nach rechts, also sowohl Horror als eben auch so artifizielle Werke wie Mulholland Drive. Und da bin ich über was gestolpert, Till. Und da habe ich gedacht, das muss ich dir erzählen.
Ja, ja, aber jetzt raus damit.
Pass auf, Naomi Watts. Ne? Und sie hat ja, ich meine, die hat Blockbuster gedreht. Wie gesagt, die The Ring, der einzige Horrorfilm, den ich gut finde, die hat seichte Sachen gespielt. So, pass auf, Naomi Watts ist die Tochter von Mai Fanwai Edwards, geborene Roberts, ist auch egal. Und einer ehemaligen Antiquitätenhändlerin. Ich lese das deshalb so ausgewalzt vor, weil es wird gleich sehr interessant. Und Peter Watts, der als Toningenieur für die Rockgruppe Pink Floyd arbeitete.
Aha.
In England geborene Mutter erlebte in ihrer Kindheit mehrere Jahre in Australien. Watts Großvater mütterlicherseits stammte aus Wales und ihre Großmutter war gebürtige Australierin. Also verliert man schon langsam den Überblick. Ja. Jetzt kommt's. Watts Eltern ließen sich scheiden, als sie 4 Jahre alt war. Nach der Scheidung blieben sie und ihr älterer Bruder Benjamin bei der Mutter und lebten zusammen mit ihr an verschiedenen Orten in Southwest England. Ihr Vater verließ Pink Floyd 1974 und starb 2 Jahre später in seiner Wohnung in Notting Hill an einer Überdosis Heroin. Das gibt's doch alle gar nicht, oder?
Nee.
Dann nimmt der Lebenslauf, das kann ich unmöglich alles vorlesen, aber es ist unfassbar. Und dann ja, und wenn ich die auf der Leinwand sehe, dann da schwingt immer so was Geheimnisvolles mit. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin jetzt, aber ach so, bei Pink Floyd habe ich natürlich direkt an dich gedacht.
Ja, ja. Weil kennst du meinen Lieblingsfilm von David Lynch?
Nee.
The Straight Story. Das war einer der seiner Filme, die nicht so viel Beachtung gefunden haben, die ich aber wahnsinnig anrührend fand und sehr bewegend.
Ja, ja.
Kennst du die Story?
Nee, die kenne ich nicht.
Also The Straight Story, das ist ein Roadmovie gewesen. Wann müsste so von 98 gewesen sein oder sowas? Naja, auf jeden Fall, es geht um einen Rentner und der heißt Alvin Straight.
Ja.
Und der wollte seinen Bruder besuchen und hatte kein anderes Fahrzeug als ein Aufsitzrasenmäher.
Ja.
Ne?
Ja, ach so, und, ja, mir schwant ja, jetzt ja. was.
Und sein Bruder hat eben halt einen Schlaganfall gehabt. Ja. Er will den Besuch nun und weil die beiden haben sich im Streit getrennt und er möchte diesen Streit beenden, aber der Elvin kann nicht mehr so gut gucken und hat keinen Führerschein, möchte aber auch niemand bitten, ihn zu fahren. Ne? Deswegen legt er einfach den fast 400 Kilometer Weg mit seinem Aufsitzrasenmäher zurück. Obwohl er auch einen Hüftschäden hat und Diabetes wahrscheinlich und der Arzt sagt, Mensch, hör doch mal auf zu qualmen. Und deswegen sagen die meisten, du bist doch bescheuert, das zu machen. Ne? Naja, auf jeden Fall ein ganz bewegender Film. Toller, der Aufsitzrasenmäher.
Ja, sehr geil. Ja, und in meinem Fall ist es eben Mulholland Drive, sowohl eben wegen Naomi Watts, aber eben auch wegen David Lynch. Den Film habe ich schon 15 Mal gesehen und es gibt ja im Internet, glaube ich, über 100 Interpretationen dieses Films und David Lynch wäre nicht David Lynch, wenn er nicht daraus ein Geheimnis machen würde und sagen würde, den soll jeder für sich so deuten, wie er meint.
Ja, weißt du noch, damals Twin Peaks, was das alles für ein Medienecho war. Aber ich muss auch wirklich sagen, als ich den ersten Film von David Lynch gesehen habe, und jetzt hilft mir hier der mit Dennis Hopper und Isabella Rossellini, Blue Velvet.
Blue Velvet, natürlich. Yes.
Ich weiß auch, ich war komplett verstört. Ja. Ich war einfach komplett verstört.
Und es wird bei Mulholland Drive nicht anders sein.
Ja, natürlich. Wie hieß der da nur? Wild at Heart war ja auch. Ja, ja. Oh Gott.
Ja, das stand ja eine ganze Zeit eben für diese Art von Film. Sensationell. Aber Naomi Watts, die wollte ich hier nicht unerwähnt lassen. Und mein absoluter Lieblingsfilm ist 21 Gramm. Der hat mich erschüttert, kann ich dir sagen. Da haben wir Töne zusammen irgendwo im Hotelzimmer geguckt und wir waren beide fix und fertig nach dem Film. Zusammen mit Benicio del Toro und Sean Penn. Und Naomi Watts.
Worum geht's da?
Ein ins Verbrechen abgerutschter Latino, Benicio del Toro, überfährt einen Professor, Sean Penn, dessen Herz wird gespendet und so. Und der Verbrecher überlebt nachher. Es geht um Schuld letztendlich. Man kann gar nicht mehr sagen, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Es ist, und man sagt ja, die Seele wiegt 21 Gramm, dass jeder Mensch, der stirbt, plötzlich 21 Gramm leichter ist. Ja, und die Handlung ist so verworren miteinander, also kann ich nur absolut empfehlen. Also jetzt zwei Filme schon, toll. Leute, nichts für die kleine Pause, aber die werden euch beeindrucken. Mulholland Drive und 21 Gramm, Top 3 bei mir.
Da du ja Cineast bist, hast du schon Nomadland, okay.
Ey, Nomadland steht bei mir auf Platz 1 der Filme, die ich noch sehen muss. Habe ich gerade in die Liste geschaut.
Bei mir auch. Ich habe jetzt wieder so viel über die Hauptdarstellerin und Oscar-Gewinnerin Frances McDormand, gelesen, die ist ja unglaublich, die Frau, ne?
Zweifache Oscar-Gewinnerin.
Ja, und kommt da einfach ungeschminkt und zeigt einfach, Leute, es geht auch anders, ich bin so, wie ich bin, bups, akzeptiert das oder lasst es einfach sein. Ja. Das ist toll, wenn man immer wieder Beispiele findet für Leute, wo man einfach sagt, du musst ja jeder selber wissen, aber ich tacker mir nicht den Busen an und klebe mir noch Klebestreifen dahin und Dortmund und mach dieses und jenes, sondern ich bin einfach Frances McDormand und ich gehe da so und so.
Ja, sie sagt ja immer, ich bin kein Promi, ich bin Schauspielerin.
Ja, jeder soll das machen, wie er für richtig hält. Aber es ist ja immer toll, wenn man dann solche großen Damen dabei hat. Ach, siehst du, jetzt sind wir am Ende sogar noch cineastisch geworden.
Ja, Nomadland auf 1, Der Rausch gerade auf Platz 2 bei mir.
Ach, siehst du, Der Rausch, da wollte ich, da habe ich noch was drüber gelesen. Und zwar, das war interessant, beim Rausch geht es ja darum, dass so ein paar Kumpels denken, getreu der Theorie, ja, so ein bisschen Alkohol, man kennt das ja alles, ne?
So eine wissenschaftliche Studie, ne, wo drin steht, der Mensch fühlt sich eigentlich am wohlsten und ist am leistungsfähigsten, wenn er ungefähr 0,5 Promille drin hat, ne?
Ja, und dann kennt man ja die ganzen Storys, ein Glas Rotwein ist sehr gut pro Abend. Genau. Und man kennt das ja alles, ne? Und dann beschließen die, seine Kumpels sich ja dann immer komplett auf dieses Pegeltrinken, ne? Und jetzt ist es aber so, das habe ich jetzt im Spiegel gelesen, also alles totaler Blödsinn. Es ist ja, mag sein, dass der Film schön und amüsant ist und interessant und auch gut gespielt, aber bei Versuchen hat man festgestellt, wo man also so, das nennt man glaube ich Clamp-Versuche, wo du dir per Knopfdruck sozusagen, die konnten sich die Probanden dann selber Alkohol injizieren, nachlegen.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel auf 0,5, ich hoffe, ich kriege das jetzt so richtig zusammen mit dem Artikel, ohne ihn jetzt ranzuholen. Das heißt, nehmen wir mal an, du willst dich wirklich auf 0,5 bringen. Wenn du einmal auf 0,5 bist, musst du dann praktisch jede Stunde ein weiteres Glas 0,25 Bier oder 0,1 Wein trinken, um dich auf der 0,5 zu halten.
Herrlich.
Das heißt, wenn du jetzt 10 Stunden wach bist, hast du viel zu tun. Das Interessante ist, alle Probanden haben das als unangenehm empfunden. Das Einzige, was sie als Genuss empfunden haben, war das Hochfahren auf die 0,5%.
Siehste, deswegen.
Und da bin ich wieder. Und darum feiere ich das jetzt gerade so ein bisschen für mich ab. Du weißt ja, wie schnell ich einen im Tee habe.
Ja.
Und wie schnell ich auch aufhöre zu trinken.
Ne?
Ja. Ich kriege ja von allen Seiten immer zu hören, mit dir saufen zu gehen ist billig. Du trinkst deine zwei Gläser Champagner oder deine zwei kurzen oder deinen Longdrink und hast einen im Tee und dann hörst du auf. Und das ist richtig und das bestätigt mich. Ich finde den Weg zum Kick super.
Ja.
Wenn ich gekickt bin, interessiert mich schon der Rest gar nicht mehr. Mich interessiert tatsächlich am meisten der Kick.
Ja, da kann ich nur dagegen halten, so eine Bierseligkeit, so einen ganzen Tag über. Das ist der wahre Himmel.
den ganzen Tag über. Oh Gott, ja.
Ah, so ein gepflegter Frühschoppen und man hält so den ganzen Tag so, man schüttet immer nach, der Klügere kippt nach.
Ja, ja.
Und dann, dann so nach 12 Stunden die letzten beschworenen Freundschaften, große Liebe, herrlich.
Gelallte Schwüre.
Genau.
Wie hieß es noch bei Grönemeyer mit Alkohol? Gelallte Schwüre im halbdunkeln Licht. Ich trinke mein 40-prozentiges Gleichgewicht oder sowas.
Ja, Freundschaften und andere Lügen.
Ja, es ist übrigens ganz klar erwiesen, Alkohol ist einfach überhaupt nicht gesund. Punkt.
Nee, das ist ja in dieser Sendung bei Maischberger, wo Wolfgang Völz Drietendick da im Simulator alles weggekloppt hat. da war ja ein Spielverderber in der Runde und das war ein Mediziner, eben auch ein Forscher. Und der sagte immer wieder, Leute, ihr könnt reden, wie ihr wollt, es bleibt ein Nervengift.
Ja, es ist toxisch und selbst kleinste Mengen sind einfach schädlich.
Ja.
Da kannst du dir ein Glas Rotwein oder für viele ist es ja doch eine Flasche Rotwein am Abend, kann doch nicht schaden.
Genau. Wenn es deine zweite wird, mein Gott.
Auf einem Bein kann man nicht stehen. zauberhaft. Ja, trotzdem möchte ich den Film sehen, weil der wunderbare Mads Mikkelsen mitspielt und das ist ja
schon Grund genug, ne? Wusstest du eigentlich, dass alle Schauspieler beim Drehen nüchtern waren?
Nee, wusste ich nicht, aber finde ich natürlich wieder umso besser.
Die haben sich in der Vorbereitung, haben die sich gerne mal angelötet. Die haben sich auch Menschen ganz akribisch angesehen, die richtig den Arsch voll hatten. Aber während des Drehs selber waren sie nüchtern.
Ja, weil sie das spielen können, ne?
Ich wollte halt, jetzt habe ich natürlich auch mir selber alles kaputt gemacht. Aber egal, dann gehen wir halt angetrunken da rein.
Ja, dann ziehen wir das durch. Wir schreiben ja jetzt, du hast es ja eben schon erwähnt, ja, wir haben ja jetzt uns vorgenommen, dass wir mindestens 10 Tage im Monat miteinander verbringen, weil wir ja deine Biografie schreiben.
Mhm.
Und dann machen wir das einfach. Dann bringen wir uns immer auf Flughöhe.
Also das klingt doch einfach mehr als vernünftig, oder?
Ja, ich glaube, oh Gott, mir tut jetzt schon alles weh.
Ja, aber zu Recht.
Aber, ach schön, es werden wieder, ich freue mich schon auf die Zeit. Wir werden wieder herrlich Sachen erleben, unterwegs sein, uns aneinander berauschen.
Berauschen.
Jetzt waren wir schon bei, jetzt waren wir ja schon bei Film, jetzt vorher waren wir bei Musik. Was sagst du ganz kurz am Rande? Es kam dann auf, Laschet hat angeblich auch abgeschrieben in seinem Buch. Jetzt wird das wieder durch die Gegend gewurstet. Bist du beim Wahlkampf? Ist das irgendetwas, was dich umtreibt oder sagst du einfach, nee Leute, Wahlkampf interessiert mich alles gar nicht.
Ich werde mich dazu gegebener Zeit mit auseinandersetzen, da müssen auch die Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion leben. SPD sehe platt, die Grünen sind vorne dabei, muss man wirklich sagen. FDP weiß nicht, was sie soll, die Linke braucht kein Mensch und AfD können wir am Arsch lecken. Das ist mein Statement dazu.
Ja, ich hab heute noch gelesen, auf Instagram kam mir irgendwie so ein Spiegelzitat entgegen, dass die Linken fordern, dass Einkommen unter 65.000 Euro im Jahr entlastet werden, steuerlich.
Ja.
Und dass die Linke das ganz klar fordert und auch in ihrem Programm offensichtlich darstellt, wie das zu finanzieren sei.
Ja.
Und das wurde als erstaunlich klare Ansage gewertet. Da musste ich an so ein YouTube-Video denken von Gregor Gysi.
Ja.
Der hatte eine Pressekonferenz gegeben und war auch da mit normalem Publikum. Und irgendein Rentner zeigte dann eben halt auf und sagte eben halt, ja, wenn die ganzen Flüchtlinge kommen, die nehmen mir meine Rente weg.
Ja.
Und Gysi war dann ganz Gysi und sagte erstmal, mein lieber Mann, ja, ich verstehe Ihre Sorgen, alles in Ordnung, aber ich kann Ihnen sagen, die Flüchtlinge nehmen Ihnen das Geld nicht weg, das wird aus ganz anderen Töpfen bezahlt. Wenn Sie möchten, dass Ihre Rente sich bessert und sowas alles, dann müssen sie die Leute wählen, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Rente angehoben wird. Oder sie müssen die Leute nicht mehr wählen, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Rente gekürzt sind. Zurzeit sind wir nicht an der Regierung. Wenn sie also weniger Geld bekommen, liegt es nicht an den Linken. Und das ganz alles launig, ganz charmant.
Ja.
Ne? Und egal, ob man die wählt oder nicht wählt, aber man hat nur gedacht, schöne Antwort.
Ja, mit Gregor Gysi würde ich auch gerne mal einen Abend verbringen. Herrlich.
Ja, zumindest zum Labern. Ja. Apropos Labern.
Was denn sonst?
Ja, es wird Zeit. Ich hatte tatsächlich noch ein Musikthema, das möchte ich zumindest mal hier ansprechen.
Ja. Yeah.
Und zwar sitze ich auf dem Weg nach Bremen, sitze ich mit meiner zauberhaften Gattin in unserem Automobil und wir hören Radio. Und weil die Straßen so voll sind und nur Stau, hören wir viel Radio. Und irgendwann denke ich, sag mal, ist mir aufgefallen, dass viele Texte aus den 70ern unheimlich frauenfeindlich sind.
Ja, absolut sexistisch, oder?
Von Popmusik. Und zwar, interessant, ich kenne mehrere Titel von ABBA, wo du wirklich denkst, wenn du den Text hörst, ey, sag mal Mädels, spinnt ihr? Zum Beispiel hier, Take a Chance on Me, das war der Ausgangspunkt.
Ja,
ne?
Ja.
Wo es nur darum geht, dass sie singt, hör mal, du findest mich nicht gut, aber wenn du deine Meinung änderst, bitte, dann ruf mich an, take a chance on me. Ich werde dann wirklich mein Bestes tun, um dich zu befriedigen. Du wirst schon sehen, ich mach das ganz toll, wenn du nur take a chance on me machst, sozusagen. Ne?
Ja.
Da habe ich noch gedacht, ich war so richtig unangenehm davon berührt und dachte mir nur, was für eine devote Kacke, ey. Dann ist mir eingefallen, Mamma Mia von ABBA, ja. Genau dasselbe.
Ja.
Ne? Fängt an mit I've been cheating by you since I don't know when. Ba, 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 da, ba, 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 ba. Wo du denkst, aha, ich werde von dir beschissen seit Ewigkeiten. Ne?
Ja.
Aber ich liebe dich einfach. Mamma Mia, es ist schon wieder so, aber ich liebe dich einfach so. Wo du denkst, ey, gib dem Typen nur einfach einen Tritt in den Arsch und schieß ihn in den Wind. Ne?
Ja, ist so ein bisschen wie Andrea Berg, tausendmal belogen, ne? Tausendmal ja. Verletzt, wir sind so, ne? Aber ich würde es wieder tun mit dir heute Nacht, egal was du für eine Scheiße baust, Hauptsache heute Nacht wird gepoppt, ne?
Ring von ABBA, genau dasselbe. SOS, es handelt immer nur davon, dass sie am Maulen ist und so, ja, ich möchte aber was von dir, bitte, bitte, hör mir doch zu, ich sende SOS, wenn du weggehst, dann kann ich nicht mehr. Was für ein scheiß Frauenbild. Und und danach kommt auch noch hier von der Band Cloud, Substitute.
I'll be a substitute.
Substitute. Whenever you want me.
Also ich bin deine Filiale, ne? Immer wenn deine Frau keine Zeit hat, bin ich da und mach es dezent nach Art des Hauses.
Sie schmachtet ihn an, Sam. Du bist so alleine, sie hat dich verlassen und du wartest immer noch, dass sie zurückkommt. Warte doch nicht länger. Ich hier, ich bin's, ich mach's dir so schön. Ey, Leute, bitte prüft doch mal alle zu Hause, Cousinen, prüft doch mal nach bei euren Lieblingssongs so aus den 70ern. Und wir reden jetzt nicht von den Sexisten, von denen man es erwartet hätte. Von den Stones oder Rod Stewart hier à la Hot Legs und sowas alles.
Ja.
Oder Led Zeppelin von den Rock-Machos.
Ja.
Sondern da finde ich das Interessante, so ABBA und so, weißt du, so diese eher spießige Popmusik, wie sehr die auch das Frauenbild verzehrt oder transportiert der damaligen Zeit, ne?
Ja. Deshalb habe ich ja von Lily Allen hier mal den Song vorgeschlagen, It's Not Fair. Wo die darüber singt, dass er ihr ja die Welt zu Füßen legt. Er hört so gut zu, er ist so ein feiner Kerl. Aber sobald es in die Kiste geht, bringst du es nicht. Und er kommt immer sofort. Und da singt sie, It's Not Fair. You never make me scream. You never make me cry.
und das sagen wir als Obercousinen.
Ja.
Als Mann hat man eine Verpflichtung, die Frau glücklich zu machen. Nicht nur im Leben, sondern vor allen Dingen auch auf dem Laken. Oder und, aber auch auf dem Laken. So.
Tja.
So. Jetzt.
It's not fair.
Jetzt kommen wir, wenn wir schon bei dem Thema sind, kommen wir zu unserer Spotify-Liste.
Ja, du gibst, Digga.
Ich gehe.
Ich habe drei Ausweis. Wenn einer von denen jetzt bei dir dabei ist, dann kann ich schnell noch ausweichen.
Okay. Ja, der Bassmann von ZZ Top, Dusty Hill, ist gestorben.
Stimmt. Okay, wir kommen uns nicht in die Quere.
Ich habe ZZ Top immer geliebt. Früher, heute nicht mehr so, aber so Alben wie Rio Grande Mud, Tresombre, Eliminator, mein Lieblingsalbum ist tatsächlich Deguello und ZZ Top, es klingt so einfach, ist aber musikalisch definitiv was für Fortgeschrittene und das klingt alles immer so einfach. Ist es aber nicht. Ich will nur eine Anekdote, Billy Gibbons wurde jetzt
ja.
Der Gitarrist von ZZ Top wurde jetzt nach dem Tod gefragt, ob er ihn vermissen würde und als Musiker ein Mensch. Und er sagte, ja, es würde sich immer die Waage halten zwischen Tränen und Lachen. Und auf jeden Fall würde ihn eine Anekdote einfallen. Und zwar wären sie neulich noch im Studio gewesen.
Ja.
Und er hätte produziert und hätte jetzt als Produzent sagen müssen, Dusty, die Bassparts sind abgeschlossen, danke, du kannst nach Hause. Ne?
Ja.
Und da hätte Dusty gesagt, alles klar, Captain hier, Billy, du machst weiter, ich hau schon mal ab.
Ja.
Sagt er, und dann stelle ich auf einmal fest, als Dusty schon zu Hause ist, scheiße, wir haben hier so 8 Takte übersehen bei einem Song. Ne?
Ja.
Aber das ist ja kein Problem, da lassen wir Dusty schön zu Hause. Sagte er, dann hätte er einfach zu so einem Typen gesagt, zum Toningenieur, hör mal, du kannst doch auch spielen, dann spielst du eben die 8 Takte. Ne?
Ja.
Und sagte, 3 Stunden später mussten wir alle feststellen, dass wir es nicht hingekriegt haben. Weder ich, noch der andere, noch so einer. Es klang einfach nicht richtig.
Punkt. In der Rockmusik war es doch überwiegend so, wenn man nach durchwachter Nacht im Studio nochmal jemand anrufen musste, da war es ja fast immer der Bassist, ne?
Ja.
Hammer, ja. Ne?
Ja, und er sagte einfach, das nur mal so als Beispiel, wie individuell dieser Typ war, ne? Du konntest ihn nicht einfach so, das konnte nicht einfach, sagte er, er hätte so eine Fierce nannte er das. Also er hätte so eine Kraft in der rechten Hand gehabt. Ne?
Ja.
Und ja, ich möchte auch The Dust, wie Billy Gibbons ihn respektvoll nennt, einfach ehren. Und ich tue mich sehr schwer. Ich nehme einfach den Song Tush. Ja. Tush, ja. Tush ist ein gutes Beispiel. Das klingt alles so einfach, aber das rollt wie die Sau und das ist überhaupt gar nicht einfach zu spielen. Und vor allen Dingen singt das Dusty Hill auch noch, weil der konnte auch noch ziemlich geil singen und war, übrigens wusstest du das,
klar,
nachdem sie top ihre größten Anfangserfolge gefeiert haben, 77, von Anfang der 70er bis 77, ist der Schlagzeuger schwer drogenkrank geworden,
ja.
Heroin, LSD, alles genommen, mhm, und hat eine Auszeit genommen von 2 Jahren. Und Dusty Hill hat dann einfach am Flughafen gearbeitet als ganz normaler Typ.
Ach.
Hat nicht seine Kohle irgendwo unter die Leute gebracht, sondern er wollte geerdet sein, wollte einfach einen anständigen Job machen. Und wenn ihn irgendeiner erkannt hat und gesagt hat, bist du nicht, hat er gesagt, nee, meinst du, ich würde hier sonst als Rockstar arbeiten, wenn ich der wäre? Auch schöne Geschichte nochmal so wie.
Geil.
Also, Tush von ZZ Top.
Ist
Rest in Peace
auf
Dusty
der
Hill.
Liste.
Und
danke.
Ja, und ich habe.
Jetzt kommst du.
Ja, ich habe aus aktuellem Grunde eine Nummer, wenn die Hammond-Orgel da einsetzt. Das habe ich bei keiner anderen Nummer dieser Welt nochmal mit einer Hammond-Orgel so erlebt, dass mir das Blut in den Adern gefriert und gleichzeitig kocht. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Du wirst verrückt. Und dann setzt irgendwann der Gesang ein und dann drehst du komplett durch. Und das kann natürlich nur von der legendären Band Frumpy When the Gypsy Was Born sein.
Bah!
Und ey, die Nummer, die hat mich damals so gekickt. Das war für mich, klang die illegal, erotisch, brachial und jetzt habe ich nochmal recherchiert, selbst Musik Express und Rolling Stone haben gesagt, ey, das ist der deutsche Beitrag zwischen 68 und 77 gewesen zur Rockmusik, der relevanteste Beitrag und damals ja schon Jean-Jacques an der Orgel. Till, ich pflege dich an, wenn wir gleich auflegen, bitte hör in die Nummer rein und setz dir den fettesten Kopfhörer auf, den du finden kannst.
Ja.
Das klingt so geil. Von Frumpy 2 vom zweiten Album ist mit, glaube ich, 8 Minuten 20 oder so nicht mal die längste Nummer. Es sind nur 4 Nummern drauf. Die kürzeste Nummer ist 7 Minuten 30. Ja, und für alle, die sich jetzt wundern, natürlich Inga Rumpf war die Sängerin. Und das war die Nachfolgeband sozusagen von den City Preachers.
Ja.
Sensationell.
Hammer. Und wirklich, wenn ihr nochmal in diese Zeit voll eintauchen wollt, ist das absolut genau die richtige Nummer. Es geht nicht besser. Wirklich. Hammer.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt haben wir, jetzt haben wir so viele Zuschriften, die wir jetzt doch nicht vorgelesen haben.
Dann machen wir nächste Woche mal eine größere Zuschriftenrunde, Leute.
Eine größere Zuschriftensektion. Es hat uns auch der Geschäftsführer vom Breidenbacher Hof geschrieben.
Ja.
Es haben uns so viele Leute tolle Sachen geschrieben. Und der Sportchef von Sky hat uns auch was Lustiges zugeschickt. Weil er sich immer so über meine Peter Alexander
Der sagte mir, er dreht durch, wenn er dich als Peter Alexander hört. Also ganz lieben Shoutout. Beim nächsten Mal musst du unbedingt, er hat eine Nummer ausgegraben, wo Peter Alexander rappt.
Ja, ich habe sie gefunden.
Ich freue mich drauf.
Ich habe sie gefunden und habe ich schon zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Einmal nachträgliches Fremdschämen und wirklich die Befürchtung, werde ich die nächsten Wochen noch ohne Angst einschlafen können, wenn ich an diesen Titel denke.
Sehr gut.
Und die schönen Zuschriften sparen wir uns dann tatsächlich fürs nächste Mal mit auf. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir sehen uns in 2 Tagen. Digga, Alter.
Ich mach's gut.
Bis dahin.
Ich verbleibe mit einem original mexikanischen Mexiko, mi amor.
Ja. Du, da freue ich mich aber und sage einfach Servus und ich gratuliere.
Sorg beim Abschied, leise Servus, nicht Adieu, auf Wiedersehen. Diese Worte tun so weh, drum sorg's beim Abschied, leise Servus.
Ja, mach's gut, Digga.
Ja, Digga, alle Digga.
Ciao, tschüss.
Ciao, tschüss.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.